Gut. Im dritten Vortrag des heutigen Tages wird Dr. Claudia Neumann dazu sprechen, wie man denn Linux sinnvoll in Arztpraxen einsetzen kann. Und ich muss sogar sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe das sogar schon mal gesehen, dass da in Arztpraxen wirklich auf Linux setzt statt den angestammten Betriebssystemen.
Ja, das ist gut. Das finde ich gut. Okay, ich bin selbst niedergelassene Ärztin und programmiere gleichzeitig beim Arztpraxisprogramm Vigant mit. Da gibt es also eine Linux-Version, die vollständig auf Linux läuft. Sie können mit diesem Arztpraxisprogramm alles machen, was so normal in der Arztpraxis laufen muss. Mein heutiges Thema ist aber jetzt nicht dieses APW Vigant, sondern das Telematik im Gesundheitswesen. Telematik ist ein Kunstwort, kennen Sie sicherlich alles. Also Tele, also Übertragung, und Matik halt von Informatik. Und daraus ist dann Telematik geworden. Die Telematik im Gesundheitswesen hat die Ziele, Krankheitsdaten eines Patienten kurzfristig und von jedem Ort aus abrufbar zu machen. Dadurch sollen Kosten gespart werden und die Behandlung verbessert werden. Bitte behalten Sie das mal im Gedächtnis. Wir werden sehen, ob das heutzutage funktioniert. Es gibt bundesweite Projekte. Das ist einmal das Projekt der Gematik zur Einführung der elektronischen Gesundheitskarte, die ich jetzt hier mit EG-Card oder auch E-Card abkürzen werde. Damit ist dann eine Telematik-Infrastruktur verbunden. Das Ganze ist vom Bundesgesundheitsministerium auf gesetzliche Grundlage gesetzt worden. Und das muss eingeführt werden. So ist es das Gesetz. Dafür ist eben diese Gematik eingesetzt worden. Die Gematik, hinter der Gematik stehen die kassenärztlichen Vereinigungen, die Ärztekammern, die privatärztlichen Verrechnungsstellen, die Zahnärztekammer, die kassenzahnärztliche Vereinigung und dann auch interessierte Industrie, das heißt Siemens und T-Systems. Gut, diese Gesundheitskarte, die elektronische Gesundheitskarte, sollte per Gesetz schon zum 01.01.2006 eingeführt werden. Haben Sie schon alle eine? Ich bin wahrscheinlich die Einzige in diesem Raum, die eine hat, und nämlich eine Testkarte. Gut. Ein weiteres Projekt, auf das ich auch eingehen möchte, ist das D2D, Doktor zu Doktor, des Fraunhofer Instituts in St. Ingbers und der KV Nordrhein. Dieses Projekt ist vielleicht nicht so sehr bekannt, aber das ist inzwischen wesentlich weiter gediehen als die E-Card. Zielsetzung der Gematik, bitte auch das im Gedächtnis behalten, ist eine neue Telematik-Infrastruktur mit der elektronischen Gesundheitskarte einzurichten, um unnötige Doppeluntersuchungen zu vermeiden und die Verordnung ungeeigneter Arzneimittel zu reduzieren und dabei die Arbeitsabläufe zu optimieren. Und das soll dann dazu führen, dass man mehr Zeit für den Patienten hat und eine bessere Behandlung. Das ist das Ziel. Ob wir das erreichen, werden wir gleich sehen. Ich bitte, das im Gedächtnis zu behalten. Der erste Teilschritt, der jetzt dabei erreicht werden sollte, das war der sogenannte Release 1. Der Release 1 war zunächst erstmal so gedacht, dass das offline läuft. Man muss dazu sagen, dass bis jetzt im Gesundheitswesen immer die Maxime war, um Gottes Willen keine Praxiscomputer ans Internet. Aus bekannten Gründen, Viren, Trojaner und so weiter. Ausspähen des Computers, Ausspähen von Patientendaten, Datenschutz und so weiter. Gut, jetzt ist also seit 2006, heißt es, alle Praxen ans Internet. Dass das irgendwo ein bisschen schizophren ist, ist ganz klar. Das findet auch bei den Ärzten nicht unbedingt großen Anklang. Es hat dazu geführt, dass jetzt die Ärztekammer neue Richtlinien rausgegeben haben, wie ein Arzt einen Computer ans Internet anschließen darf. Das beinhaltet eine Firewall, ein immer wieder aktualisiertes Virenprogramm und dass sogar Computer, die nicht ans Internet angeschlossen sind, auch ein aktuelles Virenprogramm drauf haben müssen. Ist natürlich für Linux-User ein bisschen schwierig, ein aktuelles Linux-Virenprogramm zu finden. Also ich habe keins und ich gehe trotzdem mit gutem Gewissen ins Internet in der Praxis. Aber gut, Windows in den Arztpraxen sind überwiegend Windows-Systeme und diese Richtlinien sind halt offensichtlich für Windows-Systeme gedacht. Aber der Release 1 sollte zunächst erstmal nur offline passieren. Das Praxisverwaltungsprogramm sollte dann mit einem Connector kommunizieren. Kleines schwarzes Kästchen wird zum Beispiel von Siemens geliefert, der dann mit den Kartenlesegeräten kommuniziert. Und diese Kartenlesegeräte, da ist dann diese EG-Card, wird EG-Card ausgelesen. Das wird dann gesteuert mit der PIN-Eingabe. Dann muss auch noch der Heilberufsausweis des Arztes dazu und der muss dann auch noch seinen PIN eingeben. Und das soll alles über diesen sogenannten Connector gesteuert werden. Zunächst alles nur offline. Dann war das Ziel das sogenannte E-Rezept. Das heißt, die Medikamente sollten auf die EG-Card gespeichert werden, auf diese EG-Card. Und dann sollten der Patient in die Apotheke gehen und der Apotheker liest von der EG-Card das Rezept aus. Also das heißt im Endeffekt, das Papierrezept sollte damit aufgehoben werden. Gleichzeitig sollte dann auch noch die Notfalldaten auf diese Gesundheitskarte gespeichert werden, wobei das eine freiwillige Anwendung war, die also nicht große Verbreitung gefunden hat. Gut. Um dieses Release 1 zu testen, wurden Modellregionen ausgesucht und in diesen Modellregionen waren dann eine Gruppe von Ärzten, ein paar Apotheker, ein, zwei Krankenhäuser, die dann sozusagen dieses Testszenario austesten sollten. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass das nicht so ganz gut geklappt hat. Man hat da von der Ärzteseite nicht so ganz viel gehört, weil die Ärzte oder die Teilnehmer an diesen Projekten dazu verdonnert worden sind, Stillschweigen zu bewahren über das Projekt. Man kann halt nur sagen, dass etliche dieser Modellregionen das Ganze wieder aufgegeben haben. Warum? Also es hört sich ja einfach an, ne? Medikament wird auf die Gesundheitskarte gespeichert und der Patient geht dann zur Apotheke und dort wird es ausgelesen. Das Problem ist halt schon, fängt schon an beim Patienten. Wir haben leider oder wir haben überwiegender Mehrzahl Patienten, die nicht 20-jährige junge IT-Studenten sind, die kein Problem haben, eine 16-stellige PIN auswendig zu lernen, sondern wir haben es mit kranken, meist über 60-jährigen Patienten zu tun, die also schon Probleme haben, ihre eigene Telefonnummer, die sie also seit 20 Jahren benutzen, zu memorieren. Gut, das heißt also, in vielen Fällen scheiterte der Zugriff auf die elektronische Gesundheitskarte schon daran, dass der Patient seine PIN nicht mehr wusste. Gut. Dann wurde das so gemacht, wie das eben häufig gemacht wird. Man macht so einen kleinen Sticker auf die EG-Card und da steht dann diese PIN drauf. Das war dann natürlich datenschutzrechtlich nicht mehr so ganz gut. Okay, dann hatte man überlegt, ob dann vielleicht der Patient, der kranke Patient, seine PIN in der Arztpraxis beim Arzt seines Vertrauens hinterlegen darf. Das war auch eine Überlegung, aber das war dann eben aus datenschutzrechtlichen Überlegungen auch nicht möglich. Gut, okay, dann wurde also der Bereich der Leute, die also da mitmachen konnten, schon kleiner, ne, weil die 80-jährige demente Omi nun wirklich ihre PIN nicht mehr herkriegen konnte. Dann war es halt so, weiterer Punkt, dann sollten also die Medikamente ausgewählt werden und die auf die elektronische Gesundheitskarte gespeichert werden, wobei der Arzt für jedes einzelne Medikament, was er auswählte und auf die EG-Card speichern sollte, jedes Mal auch seine PIN eingeben sollte. So, auf einem normalen Rezept sind normalerweise 3 Medikamente drauf. Wir haben massenweise Patienten, die 5, 6, 7 Medikamente gleichzeitig nehmen müssen. In einer durchschnittlichen Arztpraxis werden pro Tag 400 bis zu 400 Rezepte ausgestellt. Der Arzt hätte also einen wunden Finger gekriegt mit der Eingabe der Pins. Das war also nicht praktikabel. Dann hat man also versucht, es mit einer sogenannten Stapelsignatur zu machen. Das heißt, der Arzt gibt also einmal eine PIN ein und das gilt dann für 10 Medikamente. Damit signiert er also 10 Medikamente, die er sich vorher angucken durfte. Er durfte auch nicht seinen Heilberufsausweis und seine PIN an die Arzthelferin geben. Das war also, das ging auch nicht. Also der Arzt muss persönlich sozusagen das Medikament absegnen und dann das signieren. Gut, also dann ging es also mit der Stapelsignatur. Die Stapelsignatur, das ging dann für 10 Medikamente. Ja gut, wenn Sie aber jetzt, sagen wir mal, davon ausgehen, 400 Rezepte, meinetwegen im Durchschnitt 2 Medikamente drauf, dann haben Sie immer noch 800 Medikamente am Tag und dann durch 10, das sind immer noch 80 mal die PIN eingeben am Tag. Auch nicht so wirklich so sehr praktikabel. Es bleibt dann nicht mehr viel Zeit für die Behandlung des Patienten. Okay, dann wurde überlegt, das Ganze mit RFID-Chips zu machen. Dann sollte also der Arzt dann nur noch mit diesem RFID-Chip vorbeigehen. Ich hatte schon befürchtet, dass dann die Ärztegruppe als erste Gruppe den RFID-Chip implantiert bekommt. Aber inzwischen ist ja der RFID-Chip auch geknackt worden. Das heißt also, diese Lösung entspricht auch nicht der geforderten Sicherheit, Datenschutzsicherheit, sodass diese Lösung offensichtlich auch nicht mehr in Frage kommt. Da sind also so viele Probleme bei dem einfachen E-Rezept. Es sind also im Endeffekt nur ganz wenige E-Rezepte bei den Apothekern angekommen. Was dann bei den Apothekern für Probleme auftraten, kann ich nicht sagen, da bin ich jetzt nicht so informiert drüber. Das Ganze war ja sozusagen angedacht deshalb, dass man dann hinterher einen Überblick über die Medikamente des Patienten hat, damit man also sehen kann, ob da irgendwelche Wechselwirkungen oder Komplikationen auftreten oder sonst irgend sowas. Das ist aber zum Beispiel beim Release 1 nicht der Fall, denn auf der EG-Card können immer nur 3 Medikamente gespeichert werden. Wenn Sie jetzt einen Patienten haben, der 4, 5 Medikamente bekommt, dann ist es halt so, der Arzt kann also nur 3 Medikamente auf die EG-Card speichern, dann muss der Patient zur Apotheke gehen, da kann der Apotheker das auslesen. Patient bekommt die Medikamente, dann kommt er wieder in die Praxis und kann dann die restlichen 2 Medikamente wieder drauf speichern lassen. Auch nicht so wirklich sehr praktisch. Und wie gesagt, die Zeit für die Behandlung des Patienten ist irgendwie immer mehr eingeschränkt. Ne? Gut, das ist halt einfach, weil die EG-Card, die ist zwar, sagen wir mal, größer, aber es ist immer noch nicht genügend Platz da drauf. Im Ergebnis ist es halt so, dass aufgrund dieser Probleme etliche Modellregionen wieder ausgestiegen sind. Die haben das also gesagt, nee, also so geht das nicht, das funktioniert nicht. Die Notfalldaten, das ist gar nicht groß zur Anwendung gekommen. Erstens ist es eine freiwillige Anwendung, das heißt, dass die Programmierung von den Arztpraxissystemen, die mussten das nicht machen, die da am Release 1 teilnehmen wollten. Dann haben sie es halt auch nicht gemacht. Und andererseits ist es halt ein ungeheurer Aufwand. Und der dritte Punkt ist, welchen Nutzen hat es? Wenn jetzt hier einer umkippt, ich gehe nicht hin und gucke erst nach der EG-Card, sondern ich gucke mir den Patienten an und mache dann meine Notfallbehandlung. Es ist auch nicht möglich, wenn ich auf der Straße bin, dass ich mein Kartenlesegerät, den Connector und den Laptop dabei habe. Es wird also dann etwas schwierig. Beziehungsweise, wenn ich es denn hätte, dann ist der Patient inzwischen tot. Also mit diesen Notfalldaten ist auch schwierig. Ne? Gut. Also aus aus eben diesen Gründen ist diese ganze Sache nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Gut, was hat man dann gemacht? Man hat statt des Release 1 den Release 0 vorgeschoben. Ne? Release 1 geht nicht, also müssen wir einen Schritt zurück. Also jetzt sind wir beim Release 0. Der Release 0 ist besagt Folgendes. Auf der EG-Card sind die Daten von der versicherten Karte, die im Endeffekt auch auf der alten krankenversicherten Karte drauf sind. Mehr nicht. Ein paar Kleinigkeiten sind noch mehr drauf. Sie haben ein bisschen mehr Platz für lange Namen und. Aber im Endeffekt sind dort bis jetzt nur die Daten gespeichert, die auch auf der alten KVK drauf sind. Die Praxisprogramme müssen jetzt mit den Kartenlesegeräten diese neue EG-Card auslesen, wobei wir alles neue Lesegeräte haben müssen. Alle Arztpraxen brauchen jetzt neue Kartenlesegeräte. Auf der EG-Card ist dann noch ein Foto. Foto ist dann dafür gedacht, dass eben nicht mal eben der Sohn mit der Karte vom Papi da losziehen kann, ne, sondern dass das also dass klar erkennbar ist, wer der andere Patient ist, wobei nicht geklärt ist, was passiert, wenn jetzt ein Patient ankommt und sagt, ich bin aber der, der da auf der Karte drauf ist, und Sie können also nicht ganz genau entscheiden, ob das nun wahr ist oder nicht. Dürfen Sie ihn dann behandeln? Können Sie ihn dann behandeln? Müssen Sie dann eine Privatrechnung machen? Das ist nicht klar. Das ist nicht rechtlich gesichert, was der Arzt dann machen soll. Ne? Sie müssen ihn eh behandeln, aber Sie dürfen es dann im Endeffekt nicht über die Krankenkasse abrechnen. Also das ist nicht klar. Und was wahrscheinlich für meine Begriffe der Hauptgrund für die Einführung der Gesundheitskarte ist, auf jeder Gesundheitskarte kommt dann eine lebenslang gültige Sozialversicherungsnummer, die dann wahrscheinlich in Zukunft die gleiche Wertigkeit haben wird wie die amerikanische Sozialversicherungsnummer. Das heißt, ohne Sozialversicherungsnummer bekommen Sie also keinen Job mehr und. Okay, das ist jetzt der Release 0 und das ist das, was jetzt sozusagen läuft oder laufen wird. Aus medizinischer Sicht hat dieser Release 0 überhaupt keinen sittlichen Nährwert, bringt keinen Vorteil für den Patienten, keinen Vorteil für den Arzt. Der Release 0 wurde von etlichen Ärztetagen abgelehnt. Das ist aber sozusagen politisch unrelevant. Und der Release 0 wird jetzt im KV-Bereich Nordrhein eingeführt. Und zwar beginnend jetzt mit Anfang nächsten Quartals mit der Bestückung der Ärzte mit Kartenlesegeräten. Also die Gesundheitskarte, wie gesagt, das ist alles Gesetz, ne? Irgendwie, aber es ist alles Quatsch. Ist gut, nützt nichts, ne? Müssen wir durch. So, und zwar jetzt ist also, es beginnt jetzt hier im KV-Bereich Nordrhein. Sie sind ja hier noch relativ weit davon entfernt. Sie haben Glück. Im KV-Bereich Nordrhein hier vorne beginnt es also. Werden jetzt die Kartenlesegeräte sollen bestellt werden, und zwar müssen die Ärzte die Kartenlesegeräte bestellen. Und wenn genügend Ärzte Kartenlesegeräte da haben, dann werden auch die Gesundheitskarten an die Versicherten ausgegeben, wobei die AOK wohl schon gesagt hat, dass sie das nicht tun wird. Gut. Ja, also So, zweite Staffel wäre dann hier Westfalen-Lippe, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen-Bremen. Ich bin hier, wohne hier in der Gegend, da so im platten Norden, ne? Also wir wären dann bei der zweiten Staffel dabei. Dritte Staffel ist dann hier Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein und Bayern, Sachsen, Berlin und Brandenburg sind dann in der vierten Staffel. Wenn das also in der gleichen Geschwindigkeit weitergeht, wie das bis jetzt ist, dann haben Sie noch Zeit. Für diese Telematik muss das Arztpraxisprogramm nachweisen, dass es die EG-Card richtig auslesen kann und erhält dann dafür eine Zertifizierung. Der Arzt muss, wie gesagt, sich die Kartenlesegeräte kaufen und die Kartenlesegeräte müssen dann halt am Computer eingerichtet werden, damit das Arztpraxisprogramm dann auch entsprechend kommunizieren kann. Der Arzt erhält jetzt, das gilt jetzt nur für den Bereich Nordrhein, für die anderen folgenden Staffeln werden einzeln werden diese Werte noch neu festgesetzt. Das ist also noch nicht raus, ob das jetzt bundesweit so bleibt. Wird für ein stationäres Kartenlesegerät werden 430 Euro zur Verfügung gestellt. Eine Installationspauschale von 215 Euro und für ein mobiles Kartenterminal 375 Euro. Das hört sich viel an. Das Problem ist nur, dass zum Beispiel in vielen Arztpraxen mindestens zwei Geräte stehen. Da kommen Sie mit einem Gerät nicht weit. Sie kriegen nur eine Pauschale. Dann Installationspauschale. Wir sind vom Arztpraxis Wiegand, also von dem Praxisprogramm, so, dass wir möglichst die Anleitung, die Installationsanleitung so machen, dass der Arzt das selbst einrichten kann. Und wenn er nicht gerade auf den Kopf gefallen ist, müsste er das alleine einrichten können. Es gibt andere Arztpraxissysteme, insbesondere die CompuGroup, die haben ja die Philosophie, also der Arzt macht gar nichts am Praxiscomputer, es kommt immer ein Techniker. Die werden also mit der Installationspauschale nicht auskommen können. Das heißt also, da wird der Arzt zuschustern müssen. Und die mobilen Lesegeräte werden nur an die Ärzte ausgegeben, die Notdienst machen oder Hausbesuche machen, nachgewiesenermaßen. Und es werden nur die Pauschalen für die sogenannten E-Health-BCS-Geräte bezahlt. Die müssen also eine Zulassung von der Gematik haben und sie müssen eine Zulassung vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie BSI haben. Gut, wie gesagt, jede Praxis erhält nur eine Pauschale. Egal wie viele Ärzte in der Praxis sind, es wird nur ein Kartenlesegerät bezahlt. Und die mobilen Lesegeräte nur bei Hausbesuchen und Notdienst. Folgende E-Health-BCS-Geräte haben also auch Linux-Treiber. Es wurde mal gesagt, ja, Linux ist ja ganz schön, aber wenn die E-Card kommt, dann ist Linux, fällt das eh hinten runter. Dem ist nicht so. Es gibt also durchaus Geräte, die unter Linux laufen und die zum Beispiel bei uns im Arztpraxisprogramm schon eingerichtet sind. Das ist einerseits hier dieses Gerät. Das ist das Hypercom von Hypercom Med Compact. Anschlussmöglichkeit USB und seriell. Läuft beides, läuft gut, kein Problem. Das wäre dann also der Schlitz für die elektronische Gesundheitskarte. Das ist der Schlitz für den HBA, für den Heilberufsausweis, also das, was der Arzt dann haben sollte. Dieses Gerät habe ich jetzt leider nicht hier zur Demonstration da. Das läuft auch sehr gut, läuft über einen Dämon und einer Bibliothek, läuft nur über USB, aber läuft auch stabil. Dann haben wir hier das Orga 6041. Läuft über seriellen Anschluss, über USB und auch über LAN und es läuft also auch übers LAN relativ gut. Kein Problem, also geht. Funktioniert. Dann haben wir weitere Geräte. Das sind jetzt die stationären Geräte, die unter Linux laufen. Es gibt ein weiteres Gerät, das ist hier dieses CardStar Medic 2 von Selectronic. Ist an sich auch ein gutes Gerät, hat aber keine BCS-Zulassung bis jetzt. Die arbeiten offensichtlich dran, diese BCS-Zulassung zu kriegen. Kriegen es irgendwie nicht mit dem BSI oder was der Geier, kriegen es nicht gebacken. Soll täglich kommen, also im Augenblick haben sie noch keine Zulassung. Das heißt, für dieses Gerät, das kann die E-Card einlesen und kann alles mitmachen, aber die haben keine Zulassung, das heißt, sie kriegen keine Pauschale dafür. Es muss ein E-Health-BCS-Gerät sein. Dann gibt es noch ein Gerät von Cherry, ST1503, hat auch eine BCS-Zulassung. da gibt es jetzt seit 2 Wochen einen Linux-Treiber und ich warte darauf, dass mir das Gerät zuschicken. Soll am 10.3. an mich losgegangen sein, ist aber zumindest gestern war es noch nicht in der Post. Dann gibt es diese bekannte Cherry-Tastatur, und zwar ist das eine neue Cherry-Tastatur, die man von oben, da muss die Karte von oben eingeführt werden, die kann auch die KVKs und die EGKs auslesen, aber die ist auch kein eHealth-BCS-Gerät, weil es eben nicht in der Zukunft mit der Connector kommunizieren kann. Die haben halt keine Netzwerkschnittstelle da dran an dieser Tastatur. Diese Tastatur kann man nehmen als zum Beispiel Zweitgerät in der Praxis. Es gibt aber keine Pauschale dafür. Gut. Mobile Lesegeräte. Die Spezifikation für die mobilen Lesegeräte hat die Gematik erst im Herbst letzten Jahres rausgebracht. Das ist natürlich auch für die Kartenlesegerätehersteller dann ein bisschen problematisch, dann diese ganzen Prüfungen und die Zertifizierung von dem BSI und so weiter dann beizubringen. Und dementsprechend ist die Auswahl da auch noch nicht so groß. Die Lesegeräte, die mobilen Lesegeräte, werden wahrscheinlich auch beim Release 1 nicht mehr verwendet werden können, weil die bis jetzt also keine, die haben in aller Regel keine Verbindung zum Connector und die müssen dann wahrscheinlich ausgetauscht werden. Das heißt also, bis dann der Release 1 kommt, muss man also mit den mobilen Lesegeräten leben, die wir jetzt da zur Verfügung haben. Und es sind 3 zugelassen. 2 laufen sicher unter Linux. Das dritte, da arbeite ich dran. Also, das ist hier das Orga 920N. Läuft über USB und ist mit der gleichen Bibliothek wie das stationäre Orga einzubinden. Kann man parallel benutzen, ist also kein Problem. Und dann, was zugelassen ist, ist hier dieses CardStar Memo 2. Dieses CardStar Memo 2, ganz schnuckelig. Problem ist, es hat keinen Monitor. Also zum Beispiel hier beim Orga können Sie im Notdienst noch die Kartendaten auslesen. Das müssen Sie ja. Sie kommen im Notdienst irgendwo hin und in aller Regel müssen Sie ein Rezept ausschreiben. Ne? Mit Hand auflegen kommt man in aller Regel nicht weit. Okay, das heißt, Sie müssen zumindest im Notdienst ein Rezept ausstellen können. Und dafür müssen Sie die Kartendaten ja irgendwie auslesen können. Das können Sie, Sie können hier nur die Daten drauf speichern, Sie können sie aber nicht ansehen. Gut, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Rezept sozusagen verkürzt zu machen, nur die Daten, die Ihnen bekannt sind, und dann zu unterschreiben. Dann hat also der Apotheker dann das Problem, wie er da weiterkommt. Aber an sich ist das also nicht günstig, ne? Dass man also nicht die Kartendaten eben auslesen kann. Man kann sie darauf speichern. Und dann läuft dieses Gerät halt nur als Zusatzgerät mit diesem CardStar Medic 2, das eben noch keine BCS-Zulassung hat. Es wird dann hier hinten angekoppelt und man kann dann die Kartendaten über dieses Gerät auch auslesen. Also sagen wir mal wer so ein kleines Gerät haben will, ne, meinetwegen für einen Facharzt, der Hausbesuche macht, in dem Sinne, dass er Altenheime besucht oder sowas, ne, wo die Daten alle bekannt sind von den Patienten, da ist das ganz gut. Für jemanden, der Notdienst hat, ist es also nicht so ganz gut geeignet, ne, weil eben kein Monitor dabei ist. Dann als drittes Gerät ist zugelassen, es gibt also nur 3 mobile Lesegeräte, die zugelassen sind zurzeit, ist hier dieses CEMO-Gerät. Das hat einen sehr schönen Monitor, da kann man also diese Kartendaten sehr gut mit ablesen. Ich habe das Gerät letzte Woche gekriegt. Ich habe da noch die Möglichkeit, gibt es offensichtlich, das über die serielle Schnittstelle auszulesen. Da ich einen eigenen Treiber für die serielle Schnittstelle zum Auslesen der EG-Card geschrieben habe, kann ich das wahrscheinlich dann über die serielle Schnittstelle auslesen. Die USB-Schnittstelle müsste theoretisch auch gehen Wenn einer mit der Linux-USB-Schnittstelle vertraut ist, der soll sich bei mir melden, dann können wir das vielleicht mal eben einbinden. Es soll nicht so schwierig sein. Er meldet sich schon über TTY-ACM0 an. Also von daher, ich brauche ja nur die Daten über, ich brauche sozusagen nur, wie ich es auf die TTY-ACM0 draufkriege. So, okay, das war jetzt der Release 0. Der Release 2, das ist sozusagen, wäre der nächste Schritt gewesen bei der elektronischen Gesundheitskarte. Das erst ist das Online-Szenario. Also, ich will jetzt mal nochmal zusammenfassen. 2006 sollte die EG-Card eingeführt werden. Wir haben jetzt 2009 und sie wird jetzt beginnend in Nordrhein eingeführt. Mit dem Release 0. Der Release 1 läuft noch nirgendwo. Der Release 2 ist dann das, was also online passieren soll. Und das war jetzt, die Planung war halt folgende, der Release 2 sollte dann die EG-Karte-Daten mit den Krankenversicherungsdaten abgleichen online, um zu sehen, ob irgendwelche abgelaufenen Karten da in der Praxis auftauchen und. Ne? Falschabrechnung und diese ganzen Geschichten. Das war dann also eine Anwendung, die online laufen sollte und dann eben auch die Online-Speicherung der Arzneimittelverordnung. Da das ja schon bei dem Offline-Szenario nicht funktioniert hat, können Sie sich vorstellen, wie das online laufen soll. Also bei den Tests, in den Testregionen ist es offensichtlich nicht, hat es nicht funktioniert. Daraufhin hat also die Gematik jetzt im Dezember 2008 alles umgeschmissen. Und jetzt ist also Folgendes. Man hat also festgestellt, dass die Speicherung der Arzneimitteldaten offensichtlich so nicht funktioniert. Jetzt hat man das Ganze umgeschmissen. Und jetzt muss man natürlich irgendwo einen Knicks vor den Krankenkassen machen, weil die Krankenkassen eben diese Kartenlesegeräte bezahlen. Also der Knicks erfolgt jetzt in der Hinsicht, dass jetzt als Release 2 der Abgleich der krankenversicherten Daten auf der EG-Card mit den Krankenkassendaten passieren soll. Und um das Ganze jetzt den Ärzten ein bisschen schmackhafter zu machen, soll dann der elektronische Arztbrief folgen. Dazu muss man wissen, das zweite Projekt, was ich gleich ansprechen werde, das ist der D2D. Und da gibt es auch den elektronischen Arztbrief und das ist die Anwendung beim D2D, die am wenigsten läuft. Ne? Also der elektronische Arztbrief, sagen wir mal so, wenn wir jetzt 3 bis 6 Wochen oder in manchen Kliniken sogar manchmal ein Dreivierteljahr auf einen Arztbrief warten, hat das nichts mit der Versendung des Arztbriefes zu tun. Ne? Ob der jetzt noch mal einen Tag mit der Post unterwegs ist, das ist nicht das Problem. Das Problem liegt entweder an dem nicht diktierten Arztbrief oder dass er dann irgendwo für irgendwelche Unterschriften irgendwo liegt und nicht unterschrieben wird oder nochmal korrigiert werden muss oder sonst was. Wenn wir natürlich einen Arztbrief erst nach einem Dreivierteljahr bekommen, hat das eigentlich nur noch geschichtlichen Wert. Das ist für die aktuelle Behandlung natürlich vollkommen unrelevant. Aber die Übertragung, das ist nicht das Problem beim Arztbrief. Ne? Die Übertragung, ob die jetzt nun per Post geht und das nochmal einen Tag länger dauert, das ist also nun wirklich nicht dasjenige. Und ob sie damit die Ärzte wirklich dazu bringen werden, da bei der Telematik mitzumachen, das wage ich zu bezweifeln. Die neuen Anforderungen sind zumindest beim Release 1, das widerspricht ja alles den Anforderungen von dem Release 1, was jetzt im Release 2 laufen soll. Es ist jetzt noch nicht klar, wie jetzt die Zulassung für diesen Release 1 laufen soll. Das ist jetzt alles offen. Auf den Webseiten der Gematik findet man also noch nichts Neues. Die Kommunikation mit dem Connector läuft über ein SOAP, also Simple Object Access Protokoll. Es ist ein erweitertes XML-Protokoll. Ich habe es noch nicht gemacht, aber das sollte eigentlich auch unter Linux kein Problem sein. Gut, Damit schließen wir also die elektronische Gesundheitskarte ab. Ich sehe, Sie sind alle begeistert. Es gibt jetzt ein zweites Projekt, das ist dieses D2D, Doktor zu Doktor. Das ist ein Projekt der Kassenärztlichen Vereinigung, insbesondere der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und des Fraunhofer Instituts in St. Ingbers. Da läuft es, die Anwender sind Ärzte, Krankenhäuser, kassenärztliche Vereinigungen, Berufsgenossenschaften und privatärztliche Verrechnungsstelle. Da hat also der Patient primär eigentlich, der ist außen vor. Der wird davon sozusagen nicht betroffen. Die Kommunikation bei diesem Telematikprojekt geht überwiegend über die ISDN-Einwahl in einen D2D-Server. Und es wird dann dabei die MSN übertragen und damit also schon eine primäre Authentifizierung gemacht, denn nur wenn diese MSN zu dem passt, der sich da einwählt, dann kommt man überhaupt erst auf den Server. Das ist also schon mal so ein Ausschlusskriterium. Oder es gibt dann das sogenannte KV SafeNet. Das sind spezielle Internetprovider, die einen Internetzugang mit hohen Sicherheitsanforderungen zur Verfügung stellen. Aber die Hauptkommunikation im Augenblick beim D2D läuft über diese ISDN-Geschichte. Bisher realisierte Anwendungen und die laufen. Ne? Das läuft schon. Ne? Im Gegensatz zur EG-Card läuft das schon. Das ist der elektronische Arztbrief. EDMP. DMP ist Disease Management Programme, also Erkrankungsverwaltungsprogramme auf Deutsch. Wir leben ja sozusagen nur noch im Neudeutschen in der Medizin. Das ist also das Hochenglisch, das Neudeutsch. Disease Management Programme, dann die E-Koloskopie. Koloskopie, wer also kein Mediziner ist, das ist die Darmspiegelung. Da gibt es also ein Projekt, diese Daten für eine Darmspiegelung müssen auch an die kassenärztlichen Vereinigungen versendet werden und das läuft über dieses E-Koloskopie. Dann können die KV-Abrechnungen in einigen KV-Bereichen bereits über dieses D2D verschickt werden.
Wir müssen versuchen.
Ja, gut. Gut. Dann DALE-UV. DALE-UV ist das Projekt der Berufsgenossenschaften. Alle Berufsgenossenschaften fordern jetzt von den H-Ärzten, also den H- und den D-Ärzten, das sind diejenigen, die die Unfälle, die berufsbedingten Unfälle behandeln sollen und dürfen, die müssen jetzt über DALE-UV ihre Berichte und ihre Abrechnungen an die Berufsgenossen damit verschicken. Das ist also jetzt auch Vorschrift und das läuft also inzwischen offensichtlich auch relativ gut. Dann gibt es die Möglichkeit, PVS, das ist seine Privatabrechnungen an privatärztliche Verrechnungsstellen abzugeben. Viele Ärzte machen halt die Privatrechnungen auch selber, aber es gibt halt da auch privatärztliche Verrechnungsstellen, die eben dann für den Arzt die Privatrechnungen erstellen und das Geld dann auch eintreiben. Weiteres wäre dann die Labordatenübertragung über D2D und IHKS. HKS ist Hautkrebs-Screening. Das gibt es ja jetzt seit Oktober letzten Jahres gibt es das Hautkrebs-Screening als Vorsorgemaßnahme und die sozusagen jeder Arzt muss dann, der ein Hautkrebs-Screening durchführt, muss sozusagen nachweisen, welche Untersuchungen er gemacht hat und diese Daten auch zur KV schicken, damit das also überprüft werden kann, ob das alles funktioniert. Gut. Bei diesen ganzen Sachen gibt es jetzt, kann man mehrere verschiedene Versandarten unterscheiden. Einmal ist es der gerichtete Versand, das heißt, Sie wissen, wie der Adressat heißt. Beim Arztbrief wäre das halt der Arzt, an dem Sie das schicken. Dann gibt es den gerichteten Versand. Das wäre zum Beispiel eine Überweisung eine Überweisung, das ist also noch nicht realisiert als Versand jetzt beim D2D. Diese Probleme, diese Problematik würde auch noch auf die das Telematikprojekt der Gematik zukommen, diese Problematik, und zwar der gerichtete Versand. Der gerichtete Versand heißt im Endeffekt, gut, ich mache eine Überweisung an den Kardiologen, aber ich sage nicht, welcher Kardiologe. Ne? Das heißt, der ist zwar gerichtet, irgendein Kardiologe darf dann diese Überweisung bekommen, aber welcher kann sich der Patient ja aussuchen. Und wenn das sozusagen irgendwann mal online passieren sollte, dass diese Überweisung online verschickt werden soll, dann muss man irgendwo ja so eine Möglichkeit machen, dass dann sozusagen die Kardiologen diese Überweisung wieder runterladen können. Und zwar nur die Kardiologen, nicht der Dermatologe. Gut. Und dann gibt es eben den ungerichteten Versand in Form einer Fallakte. Das heißt also, da wird dann nicht gesagt, wer jetzt dann im Endeffekt Zugriff hat. Oder das wird nicht verschickt in dem Sinne, sondern das muss halt online zur Verfügung stellen oder gehalten werden. Und diese ganze Problematik wird ja auch bei der EG-Card so heftig diskutiert. Denn wer sollte halt Zugriff auf die Patientendaten und auf die Fallakte haben? Auch bei der elektronischen Gesundheitskarte ist das halt auch so ein Problem. Im Augenblick machen bei der elektronischen Gesundheitskarte die Ärzte und die Apotheker mit, nach dem jetzigen Stand. Langfristig sollen aber auch die Krankengymnasten, die Notfalldienste, die Sozialdienste und, alle auf diese Daten zugreifen können. Glauben Sie wirklich, dass nicht dann irgendwann Ihre Krankenakte irgendwo im Internet auftauchen wird? Also, ich möchte dann nicht meine Krankheitsgeschichte irgendwo gespeichert haben. Wenn diese ganzen Arztgruppen und wer kontrolliert das, wer kann das kontrollieren und wer kann das mit Sicherheit sagen, dass da nicht irgendwo was passiert, ne? Bei diesen ganzen Sachen. Ja.
Wie ist das mit mir, wenn ich auf meine Daten zugreifen möchte? Wie soll das geschehen? Und
das ist ja bis jetzt, läuft es ja noch alles gar nicht. Theoretisch soll es so sein, dass es dann irgendwelche Terminals irgendwo geben wird, bevorzugt bei den Krankenkassen, wo sie dann ihre Chipkarte reinstecken und dann ihre PIN eingeben und dann sollen sie Zugriff auf diese Krankenakte haben können. Ne? Wobei, wie gesagt, das läuft ja jetzt im Augenblick nicht. Wie das dann im Endeffekt alles laufen soll? Ja.
Für mich stellt sich die Gesundheitsrolle als ein großes schwarzes Loch
Geld. Ja. Also man rechnet mit ungefähr 4 Milliarden Euro, die das Ganze kosten werden. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Wir sind noch nicht am Ende des Vortrags. Gut, jetzt mal beim D2D. Der Arzt erhält bei diesem D2D, wenn er sich da anmeldet, 2 CDs mit Softwareschlüsseln, mit denen er dann einmal einerseits als Praxis oder Institution und dann andererseits selbst als Arzt selbst Softwareschlüssel bekommt, mit denen dann diese Daten verschlüsselt werden. Beim ersten Login in dem D2D-Server kann der Arzt dann eine Schlüsseldatei runterladen mit den öffentlichen Schlüsseln, ähnlich wie beim PGP, mit den öffentlichen Schlüsseln der anderen teilnehmenden Ärzte oder Institutionen. Gut. Wie gesagt, was nicht realisiert ist, was aber im Endeffekt irgendwann auch gemacht werden muss, ist eben der gerichtete Versand und der ungerichtete Versand, nicht der adressierte. Der adressierte funktioniert, die anderen Versandarten noch nicht. Bis jetzt gab es nur einen Windows-Client fürs D2D, aber seit Ende 2008 haben wir auch einen Linux-Client. Der Linux-Client läuft auch als Dämon. Die ISDN-Einwahl bei diesem Linux-Client, also unter Windows ist es halt so, dass der Dämon, der D2D-Dämon selbst einwählt. Das haben sie unter Windows hingekriegt. Unter Linux ist das halt etwas schwierig, je nach ISDN-Karte. Das muss also sozusagen die Einwahl in den D2D-Server muss der der User selber einrichten. Der D2D-Client geht dann nur über die Route muss gelegt werden. Und dann der Aufruf des Dämons wird dann normalerweise über das Arztpraxisprogramm gesteuert. Läuft eben auch in APW Vigant unter Linux. Das wäre jetzt mal so eine Beispieldatei für die Einwahl mit KPI in einen D2D-ISDN-Server. Jetzt nur mal so als Beispiel, das soll ja auch jetzt hier dementsprechend veröffentlicht werden, damit das also so klappt, zumindest schon mal die Einwahl über D2D. Das Ganze, das heißt die Linux-EGK-Treiber und der Linux-D2D-Client, habe ich alles eingerichtet auf einer APW Linux Live DVD, die Debian Nanny, auf Debian Nanny läuft, Kernel 2.6.24, OpenOffice, Java Sun, und zwar brauchen wir das für die KBV-Prüfung, Acrobat Reader, weil viele Dokumente, die der Arzt bekommt, halt auch als PDF kommt. Und man kann diese APW Linux Live DVD installieren und hat dann bereits ein vorkonfiguriertes System. Und es ist halt eben auch eine Demo-Version von APW drauf, auch von der Linux-Version. Und damit kann man also zum Beispiel jetzt hier diese Kartenlesegeräte bereits ansteuern. Die APW Linux Live DVD kann man runterladen. Den Link dazu findet man unter www.apwvigant.de oder unter resmedizinae.org unter Manuals. Da ist zurzeit noch die alte Version, das ist noch Debian Edge dran. Da die neue DVD wird aber, denke ich, in der nächsten Woche dort zur Verfügung stehen mit den Links. Weitere Telematikprojekte, die aber nur auf Windows laufen. Das ist dann einmal die VitaX-Akte, vielleicht auch schon mal gehört. Das ist ein Projekt der CompuGroup. CompuGroup ist das Krebsgeschwür bei den Praxisprogrammen. Das ist, breitet sich halt immer mehr aus und nur Praxen, die sozusagen ein Programm der CompuGroup haben, können also sinnvoll mit dieser VitaX-Akte arbeiten und es läuft nur auf Windows. Die VitaX-Akte ist, ist so gestrickt, dass der Patient dort sozusagen eine Fallakte bekommt. Der Patient muss dort 58 Euro und ein paar kleine pro Jahr für diese Online-Stellung bezahlen. Der Arzt muss auch noch was dazu bezahlen, um das in seinem Praxisprogramm verarbeiten zu können. Und es gibt auf der VitaX-Webseite auch eine Suchfunktion, wie viele Ärzte denn da jetzt mitmachen. Und ich habe da also mal bei uns in der Umgebung angeguckt, bei uns in unserem Kleinstadt ist kein einziger Arzt da. Der nächste Arzt, der also die VitaX-Akte bei der VitaX-Akte mitmacht, ist ein Arzt, der 10 Kilometer weiter ist und dann danach der nächste Arzt, der ist erst in 50 Kilometer weiter. Also das heißt mit einem Wort, zumindest bei uns in der Gegend ist es nicht sehr verbreitet und damit also auch im Endeffekt für den Patienten witzlos. Es kann in anderen Gegenden anders sein, aber das habe ich jetzt nicht genau kontrolliert. Dann gibt es ein weiteres Projekt, der Hausarzt Plus über ICW. Hausarzt Plus ist ein Projekt, was in Baden-Württemberg läuft, soll jetzt auch noch nach Bayern rüber. Und zwar werden da die Patienten nicht mehr abgerechnet über die Kassenärztliche Vereinigung, sondern direkt mit der AOK Baden-Württemberg, später mit der AOK Bayern. Diese ICW-Software und diese Hausarzt Plus können Sie nur über diese ICW-Software abrechnen oder machen. Und das Problem ist halt, diese ICW-Software läuft nur unter Windows, das ist klar. Das ist Aber Sie brauchen zusätzlich einen Rechner mit mindestens 2 GB Arbeitsspeicher. Mindestens. Dann kostet das Ganze, wie war das, 59 Euro pro Monat für den Arzt, für den Online-Zugang und für die Software. Dann pro Monat, ne? Nicht, und dann, das also, es ist fürchterlich kompliziert. Etliche Ärzte haben versucht, damit anzufangen, haben es wieder sein gelassen. Ich habe auf der letzten Medica mir das Programm mal vorführen lassen. Dabei ist das Programm 3-mal abgestürzt. Ich war nicht schuld. Ich war nicht am Rechner dran. Vielleicht hatte der eine Allergie, weil ich Linux bin. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das Programm, es soll jetzt besser geworden sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ne? Aber auf jeden Fall ist es also ein ausgesprochenes Problem. Es läuft mit APW Wigand, und zwar in der Hinsicht, als man Patientendaten über eine GDT-Schnittstelle mit dem ICW-Programm austauschen kann. Aber natürlich müssen Sie also da im Endeffekt einen extra Rechner für haben. Nützt nichts. Ne? Gut. Wie weit das jetzt weitergehen wird, weiß man nicht. Interessanterweise, ICW ist gehört dem Dietmar Hepp, dem SAP-Gründer, und der buttert da offensichtlich richtig Geld rein. Gut. Wir waren jetzt, ich wollte jetzt nochmal wieder zum Anfang zurückgehen. Das ist auch der letzte Screen. Und zwar, Sie erinnern sich daran, dass das Ziel der Telematik war, Kosten zu sparen und dem Arzt mehr Zeit für die Behandlung des Patienten zu geben. Glauben Sie, dass das mit der elektronischen Gesundheitskarte passieren wird? Also man spricht jetzt zumindest bei der Gematik nicht mehr davon, dass man dort Kosten sparen kann. Ne, das Ganze, die Gematik gibt an, dass es einen Betrag von 1,4 bis 1,6 Milliarden Euro die Einführung kosten wird. Eine andere Stelle geht von 4 bis 8 Milliarden Euro. Alle klagen darüber, dass kein Geld im Gesundheitswesen ist. Ich weiß, wo das Geld weggegangen ist. Es gibt jetzt ein weiteres Projekt, nämlich das MaxiDoc-USB-Stick-Projekt, das im Endeffekt diese ganzen Sachen in wesentlich preiswerterer Form bietet. Nämlich ein USB-Stick, darauf sind die Patientendaten und Dokumente gespeichert, Zugriff nur mit PIN, Patient kann den USB-Stick immer bei sich behalten. Der USB-Stick soll virensicher sein, kann ich jetzt nicht zu sagen, ist uns ja aber als Linuxer ja im Endeffekt egal, die Windows-Viren laufen halt nicht. Und es gibt dann eine Software, die es für Windows gibt, die es für Linux gibt, die es für Mac gibt, für weiß der Geier. Und damit kann der USB-Stick beschrieben werden und auch ausgelesen werden. Im Endeffekt ist dieses Ganze das, was eigentlich die Telematik machen will. Preiswert und es funktioniert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.